ARD.
SWR Kultur. Feature.
Die Schwester Laurentia, die war mit Leib und Seele, hat die sich dafür eingesetzt. Die hat damals schon gewusst, intuitiv, dass die Böden geschützt werden müssen. Und die wollte halt, dass die Böden nachhaltig, fruchtbar und vor allen Dingen eine gute Struktur behalten. Und hat einfach gewusst, dass das nur durch organisches Material, durch Kompost geht. Und dass Kompost nicht einfach nur ein Sammelhaufen ist, wo man alles Mögliche drauf wirft, sondern dass der wirklich gut gebaut werden muss, damit der gute Humusverbindungen hat. Kompost heißt ja schon zusammensetzen, ja, dass das eine gute Mischung ist. Ja.
Gartenglück durch Schnellkompost. Das blühende Leben der Schwester Laurentia. Feature von Volker Zander.
Ich bin der Volker Zander.
Ich habe schon gehört.
Du bist nicht so bescheuert.
Ja, guten Morgen. Es kann jetzt hier dann gleich losgehen. Also Humofix ist ja ein Kräuterpulver aus 5 Kräutern, Milchzucker und Honig und Eichenrinde.
Schwester Christa Weinrich, Gärtnerin im Klostergarten der Abtei Fulda.
Und der erste Schritt ist immer, dass wir den Honig in den Milchzucker rühren. Das muss per Hand im Mörser geschehen. Ich zeige Ihnen mal so einen Mörser, wo wir das dann immer per Hand einrühren. Ja, der ist schön stabil, bleibt dann auf dem Tisch stehen. Dann wird Milchzucker erst ein bisschen reingetan, dann wiegen wir den Honig ab, dann kommt der da rein. Ja, das wird dann hier eingerührt und dann wird das mit Eichenrinde schon mal gemischt, dass das sich hält, bis wir dann die anderen Kräuter gemahlen haben und mischen können. Und das sieht jetzt so aus. Wenn Eichenrinde, Milchzucker und Honig gemischt sind.
Dieser Garten ist wirklich unwahrscheinlich, der ist ja mitten in der Stadt.
Meli Kiak, Schriftstellerin.
Aus einem bestimmten Winkel, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellt, könnte man, wenn man im Garten ist, über der Mauer die Leuchtreklame von dem Kaufhaus nebenan sehen. Und der Garten, es war glaube ich Spätsommer und Spätsommer ist ja eh für einen Garten immer Fülle. Also Obst, Rosen, Mischkultur, Kräuter, die Komposthaufen, also Peonien, Iris, also unwahrscheinlich schön. Und ich bin da rein und ich dachte, ja genau, das ist genau die Art von Garten, die ich mir vorstelle. Und jetzt muss ich herausfinden, wie das alles funktioniert. Und damals waren noch sehr alte Nonnen dort, also die, ich glaube damals schon 93-jährige Schwester Agatha, die war quasi die Chefgärtnerin in diesem Haus. Und da hatte ich Glück, dass die mich mochte und dass die mit mir überhaupt sprach, weil die sprach nicht so gern. Es sind natürlich auch Benediktinerinnen, also Ora et Labora, gerade für die älteren Schwestern. Also man schwatzt dann da nicht leer rum, sondern man arbeitet und geht dann beten. Aber die hat mit mir gesprochen und so fing es an.
Also für Baldrian haben wir hier ziemlich viel Platz reserviert, weil es den draußen kaum noch gibt. Die Stellen, wo wir früher Baldrian gesammelt haben, da ist leider jetzt an einer Stelle ein Einkaufszentrum und an einer ein Golfplatz entstanden. So waren schöne Feuchtgebiete, wo wir immer viel sammeln konnten. Dieses Jahr haben wir etwas an so einer Wiese in der Rhön dazu gesammelt. Aber da haben wir auf unseren Wiesen meistens ausreichend.
Aus einer Woche wurden 2, aus ein paar Wochen wurden Monate, aus Monaten wurde dann irgendwann ein Jahr. Ich bin dort wirklich immer wieder hingefahren und habe immer wieder gelernt. Und durch Fragen, durch Zeigen, ich bekam dann auch Bücher, ich bekam alles Mögliche an Materialien, was sie hatten. Und die Schwestern teilten mir ihr Wissen mit. Und ohne dass wir das vielleicht ausgesprochen hätten oder so, war ich wirklich wie ein Lehrling dort. Und ich weiß auch selber gar nicht, wieso das kam, aber ich glaube, die haben gespürt, dass es mir wirklich um den Garten ging und um nichts anderes, weil viele Leute klopfen an ein Kloster und haben vielfältigste Bedürfnisse oder Anliegen. Und meine waren wirklich nur der Garten.
Also Löwenzahn haben wir meistens genug im Garten. Blüte und Blätter. Also erst halt werden die schön sorgfältig bei uns auf dem Kräuterboden getrocknet, dann durch grobe Siebe gerieben und das hier wird dann gemahlen.
Es war wirklich beschränkt auf den Garten. Ich würde sogar sagen, irgendwann nach Jahren schaute ich mich mal um und merkte überhaupt, wo ich da bin. Also nahm das dann mal wirklich richtig wahr. Den Habit der Nonne, die Arbeitskleidung, die Kirche, die fünf Gebete. Ich bin ja immer zur Mittagshure, habe ich immer mitgebetet mit denen. Aber das habe ich immer getan als Zeichen meines Respektes und als Dankbarkeit, weil ich da in diesem Kloster war und weil das ein gemeinsamer Moment war, der mir wichtig war. Aber ansonsten dann wieder kurz Mittagspause, schlafen, aufstehen, anziehen, raus in den Garten.
Bei Baldrian ist es auch die Blüte und Blätter. Und da haben wir hier sieht man die Blüten. Der hat ja so ganz kleine Blütchen in Dolden. Das riecht also so richtig nach Baldrian. Und für das Humofixpulver, da sind vor allem die Blüten wichtig, weil die außer der schnellen Rotte bewirken die noch, dass alles, was blühen soll, besonders üppig und reich und schnell blüht.
Und dann begriff ich, was für eine reiche Geschichte und was für ein Wissen sie haben. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ihr mal ein Jubiläum habt, dann schenke ich euch eure Geschichte. Und dann schreibe ich das mal alles auf für euch. Und das haben wir dann auch getan.
So, und jetzt, wir haben also gestern schon Kamille und Schafgarbe fertig in unseren beiden Fässern. Das wird alles gut dokumentiert, damit wir immer genau wissen, wie viel da drin ist, weil das Abmessen muss man wirklich sorgfältig machen, weil das immer genau die gleichen Mengenanteile, aber nach Raumvolumen sein müssen, nicht nach Gewicht. Auch das Mischen muss dann immer sehr sorgfältig gemacht werden. Wenn wir das jetzt anwerfen, ich habe gedacht, einer nimmt sich so einen weißen Eimer voll Blätter und einer voll Blüten, damit das anteilsmäßig gleich ist. Und das.
Nee, ich habe erst von Ihnen davon gehört und gelernt und habe mal ein bisschen rumgegoogelt.
Professorin Dr. Maria Fink, Fachgebietsleiterin für ökologischen Pflanzenschutz am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel am Standort Witzenhausen.
Und mein Mitarbeiter, mit dem ich heute Morgen noch gesprochen habe, der sagt ja auch, oh ja, das habe ich auch schon von gehört. Und das streut man dann ein. Ist beschrieben da drauf. Wunderbar. Abtei Fulda. Das ist ja ein Kräutermischmix, glaube ich. Okay. Riecht nach getrockneten Kräutern, aber hat ein gewisses, was würde ich denn das nennen? Ich behaupte, ich rieche Süßholz. Tannine hätte ich auch noch gesagt, das passt. Also, genau, hatte ich ja auch gelesen, dass da Eichenrinde mit drin ist. Also schon Aristoteles hat die Humustheorie entwickelt und die Römer beschreiben in ihren praktischen Anleitungen zur Landwirtschaft sehr genau, wie zu kompostieren ist und wie der Kompost einzusetzen ist. Also das ist keine neue Erfindung. In Europa allerdings wurde Kompost seit Anfang des 19. Jahrhunderts ganz klar erforscht, selbstverständlich. Dann in der Ökolandbaubewegung ganz, ganz stark befördert. Einerseits natürlich von den Anthroposophen Rudolf Steiner. Andererseits aber auch von der ganz normalen Ökobewegung, also Stichwort Müller, die das damals in den 20er Jahren stark bewegt haben. Was man vor allem riecht bei einem guten Kompost ist den Humus. Und das riecht natürlich wie ein Waldboden, weil da sind viele Pilze zugange und Bakterien selbstverständlich. Und das ist genau dieser Geruch aus Mischung aus organischem Material. Und ganz offensichtlich sind wir so sozialisiert durch unser voriges Leben in den Wäldern und so, dass wir diesen Geruch positiv empfinden. Das Krümelige, dass es krümelt, dass es zusammenhält, auf gut Deutsch, hat was damit zu tun, dass die Pilze, aber vor allem die Bakterien, ganz viel Schleimstoffe ausscheiden und natürlich auch die kleinen Tiere. Und diese Schleimstoffe verkleben das, was im Boden ist. Das Biom ist die Zusammensetzung aller lebendigen Organismen. Und also Bios ist das Leben. Und das Biom ist im Prinzip das lebendige Zusammenspiel, wenn man so möchte. Pilze, Bakterien und Kleintiere. Und die Kleintiere sind nicht zu unterschätzen, weil also diese Asseln, diese Springschwänze, auch Regenwürmer und andere Insekten, die sind ganz wichtig für die sogenannte Bioperturbation. Also auf gut Deutsch die Störung und Durchmischung. Und insofern, also die Arbeit der kleinen Tiere im Boden oder im Kompost ist extrem wichtig, weil die sorgen dafür, dass Zonen, die sonst keinen Kontakt hätten, in Berührung kommen miteinander.
So, jetzt haben wir die Serie erstmal fertig, einmal gemahlen. Dann würden wir das zunächst mal ausleeren. Und ach, das zweite Gefäß haben wir jetzt gar nicht mehr. Da habe ich den Schachtelhalm, den restlichen, drin gelassen. Ich hole noch mal, wir haben in Flora noch in Sälchen noch einen Eimer, so einen großen alten. Oder eine alte Schüssel. Ich hole noch mal gerade was.
Sie müssen sich vorstellen, ich sitze in diesem Kloster und ich fange nun an, Material zu sammeln. Also ich bin jetzt nicht mehr in der Arbeitskleidung und ich bin jetzt auch befreit von dem Gartendienst. Ich sitze in Schwester Christa Weinrichs Büro, das sie mir zur Verfügung gestellt hat. Und alle Nonnen im Kloster, damals über 20, wissen, die Meli schreibt jetzt auf. Und nach und nach kommen die Schwestern, so im Laufe der Woche. Alle kramen sie in irgendwelchen Ecken und Schubladen und in einem Gebäude, das es, glaube ich, heute nicht mehr gibt, was früher die Pferdeställe waren, fand eine Nonne noch kistenweise Briefwechsel, eben von dieser Schwester Laurentia.
Also als ich 1976 eingetreten bin, da hatten wir noch diese etwas größeren Tütchen und haben teilweise das selber noch eingefüllt mit so einem Messschere, haben sie das immer genannt, so eine Art Schere. Und dann haben wir die teilweise dann im Noviziat zugeklebt, aber dann wurde es immer mehr Bestellungen, dass wir das dann nicht mehr geschafft haben.
Und ich fing dann an, diese Briefe zu durchwühlen und las dann durch und habe dann einfach durch akribisches Nachforschen, Rekonstruieren und dann herausgefunden, dass die Schwester Laurentia, die konnte Englisch sprechen. Die gehörte zu den höher gebildeten Frauen, die in dieses Kloster eintraten. Und die hat von 1933 an bis 1946 oder 48 Klosterrundbriefe übersetzt. Und das ist, diese Rundbriefe sind eine Tradition in Klöstern gewesen, wo die Kommunitäten untereinander innerhalb eines Ordens allerdings sich Briefe schickten. Und die Schwester Laurentia mochte die Briefe aus dem Kloster Stanbrook.
Und da hat sie die Notiz gelesen, dass im Klostergarten der Abtei Stanbrook mit diesem Kompostpulver experimentiert wurde, Quick Return Powder, das in kurzer Zeit Gartenabfälle in Humus verwandelt. Das hat sie fasziniert.
Wie man innerhalb weniger Wochen aus Küchenabfällen kompostfertige Erde herstellen könne. Dazu bräuchte es einige Kräuter und eine bestimmte Arbeitsweise. Und sie nannten diese Methode in dem Kloster Quick Return, also schnelle Umwandlungsmethode, von Kompost in Humus. Und das fand Schwester Laurentia, die natürlich wirtschaftlich in einer ganz schwierigen Situation waren. Das war Nachkriegszeit und die mussten die Die hatten auch noch so ein Altenheim aufgebrummt bekommen aus Bremen, das, was sie mit versorgen mussten, die Alten. Und dann hat sie das im Kloster kommuniziert und hat gesagt, das könnte doch für uns eigentlich auch interessant sein, weil wir haben Ländereien und wir müssen uns selbst versorgen und wir haben ja alle keine Ahnung von Gärten. Und daraus entspann sich dann ein Briefwechsel zwischen diesen beiden Klöstern, Kloster Fulda und Kloster Stanbrook in Großbritannien. Und dann hat Schwester Laurentia dafür gesorgt, dass man das jetzt ausprobiert, also dass man jetzt diese Kräuter sammelt, dass man sie vermahlt. Das war auch alles nicht so einfach, weil man muss sich vorstellen, in diesem Kloster waren nicht nur Bauerstöchter, da waren auch Pianistinnen oder Germanistinnen. Und wenn du die rausschickst und sagst, jetzt sammel mal dieses und jene Kraut, die wissen ja gar nicht, wie das aussieht. Und dann muss eine eben sich hinsetzen und das zeichnen. Und dann müssen die raus mit dieser Zeichnung und dieses Kraut finden und so weiter.
Sie hat da hingeschrieben, die Schwestern haben sich so ein Päckchen schicken lassen, Quick Return Powder, und den ersten Komposthaufen damit gebaut und damit aktiviert. Und dann 5 Wochen später sind die Schwestern nachschauen gegangen und tatsächlich war das wunderschöne Erde geworden.
Und Schwester Laurentia war da die absolut treibende Kraft. Und das gibt es ja eigentlich in jeder Gemeinschaft. Also egal ob Kloster oder nicht, jeder kennt das. Jeder kennt so eine Gruppe von Menschen, in der einer immer der Motor ist. Also der vital ist, der Ideen hat, der Utopien hat, der sagt, lass uns dies machen, lass uns das machen. Das sind meistens auch immer Nervensägen. Schwester Laurentia muss eine fürchterliche Nervensäge gewesen sein. Aber wie alle diese utopischen Geister auch, so Avantgardisten sind das ja oft, sind von 5 Ideen 3 vollkommen unrealistisch. Eine wäre schön, eine ist absolut lächerlich und diese eine Idee aber ist es. Und das war diese eine Idee, dieses Pulver nachzumachen und dass man Gartenerde selber herstellt, um einfach auf diesem ausgelaugten Land etwas anbauen zu können.
Die Erfinderin Miss Bruce hatte ein großes Landgut, hat zuerst ihre Flächen immer mit Mist versorgen können. Als sie dann keine Tiere mehr hatte, wollte sie trotzdem guten Kompost haben und hat sich den Anthroposophen angeschlossen, um da zu lernen. Hat auch wirklich guten Kompost machen können mit den biologisch-dynamischen Präparaten. Aber sie hat einfach gespürt und gewollt, dass die vielen Kleingärtner angewiesen waren auf billigen Dünger und wollte das weitergeben. Und da hat die Gesellschaft blockiert. Es war damals noch ganz geheim. Und die Präparate bekamen nur die Leute, die wirklich Mitglied waren und diesen ganzen ideologischen Überbau mit übernahmen. Und das hat sie geärgert, hat sich von der Gesellschaft getrennt und hat mit den gleichen Pflanzen Versuche gemacht. Und dann hat sie gemeint, man kann das ja auch mal versuchen, wenn man die Kräuter trocknet, dann kann man das im Winter herstellen und hat Vorrat für das ganze Jahr, muss nicht immer frisch herstellen, die Kräuterauszüge. Und das hat auch geklappt. In ihrem Buch, das Schwester Laurentia dann übersetzt hat, Gartenglück durch Schnellkompost, gibt sie das auch ganz genau an und beschreibt auch, wie man das macht. Das ist also kein Geheimrezept, sondern sie hat da wirklich großzügig. Jeder, der das selbst herstellen wollte, kann das auch.
Thank you.
Also die Nonnen im Kloster, Schwester Laurentia hat ja etwas gemacht, noch lange bevor es die Umweltbewegung gab. Aber wie ich schon vorhin sagte, ein offener Geist ist erstmal offen für alles. Und was funktioniert, wird beibehalten, was nicht funktioniert, wird sozusagen zur Seite geschoben. Aber das zu begreifen, also einen tiefen Sinn dafür zu haben, was das Leben eigentlich ist und wie es funktioniert, wie alles quasi vom Boden herkommt, dafür braucht man, finde ich, so eine wirklich ganz große Weltoffenheit. Das hat nicht nur was mit Naturliebe oder sowas zu tun. Da steckt auch sehr viel, finde ich, Lust daran, Biologie zu kapieren, zu begreifen. Und das Tolle ist, dass am scheinbar weltabgewandtesten Ort, den man sich vorstellen kann, nämlich in einem Kloster, für damalige Verhältnisse weltoffenste Methode dem Leben gegenüber, wo ja nun sehr viel mit Glauben und Wundern von Berufswegen hantiert wird, zu sagen, nee, das ist jetzt Wissenschaft, also da gibt es nichts zu beten oder so, jetzt hier muss gearbeitet werden, hier muss geschaut werden, hier muss notiert werden, hier muss Wissenschaft betrieben werden. Das finde ich, also Pionierinnen ist genau das richtige Wort für diese Schwestern in Fulda.
Das Erstaunliche bei Laurentia her ist, sie war ja nicht eine ausgebildete Gärtnerin.
Und das ist eigentlich ein Aspekt, der mir bei vielen dieser frühen Pionierinnen auffällt, dass die mehrere Leben leben.
Mathilde Schmidt und Heide Inhedwin, Agrarsoziologinnen, zusammen mit Ira Spieker, Autorinnen der Biografiensammlung Passion und Profession, Pionierinnen des ökologischen Landbaus. 2023.
Also zunächst sind sie Lehrerinnen, dann werden sie irgendwie Gartenspezialistinnen und dann werden sie Vortragende und Reisende. Und das finde ich sehr erstaunlich. Das ist ja auch ganz deutlich bei May Bruce, die dann Klinikchefin ist und dann entdeckt, da gibt es die Notwendigkeit, dass ich meine Gartenerde verbessere und dann hört sie von irgendeiner anderen Gruppe und so weiter. Und dann wächst sie in diese so hinein. Und das finde ich sehr schön, diese vielen Leben, die man bei diesen Biografien dann identifizieren konnten.
Ja, und die Impulse kommen von der Notwendigkeit in ihrem Alltag und wie sich eben das verändert über die Zeit heraus. Und da schwingen sie auch mit.
In den 40er Jahren, ne? In England.
Und Sie haben das auch so erlebt, ne? Also diese mehrere Leben hintereinander.
Von May Bruce jetzt oder ja. Von den Frauen?
Ja,
von allen quasi.
Von May Bruce oder eben von Laurentia, die ja auch eigentlich ihr Leben sich als Lehrerin hätte vorstellen können und dann eben ins Kloster geht und dann die Gärtnerin wird. Oder eben nicht die, sie wird ja nicht die Gärtnerin, sie hat ja immer Schwester Agatha auch als Gärtnerin. Also sie empfindet sich wie die May Bruce eigentlich auch als Dilettantin.
Auf der einen Seite. Und genau. Doch ist sie mutig genug, als Wissensvermittlerin zu agieren. Aber weil sie eben keine Scheu hat, ne? Ganz in diesem herrischen Sinne, sie holt sich das Wissen und verbreitet es und trägt es weiter.
Sie ist sozusagen eine Brücke zwischen dem einfachen Laienwissen, Alltagswissen und der Wissenschaft. Und dafür ist sie dann auch bestens geeignet.
Wobei für die Anfänge, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zu betonen, es war nicht nur Schwester Laurentia, sondern sie hatte ja Schwester Agatha als Verantwortliche für den Garten. Und eben auch die Apothekenschwester Syntyche, die ja dann da auch mit experimentierte. Wir müssen wir leer räumen.
Die Frau Schmidt möchte bitte
kommen. Ja.
Ganz kurz mal kommen.
Ich lasse das mal gerade.
Also Quick Return hat man dann auch versucht im Kloster zu übersetzen. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber ich glaube, die Geschwind Kompostgeschwindmethode oder so, also so ein relativ komplizierter Name. Und man hat dann so hin und her überlegt, abendelang, hat auch sich wirklich viel kaputt gelacht und kam dann am Ende auf diesen wirklich tollen Begriff Humofix, also von Humus und Fix. Und dann hat man das wirklich unter diesem Namen erstmal so abgegeben an die Leute drumherum, weil das war auch toll. Die Menschen in Fulda sahen, dass sich auf diesen Gärten und diesen Ländereien wirklich etwas tat und die wollten natürlich wissen, wie die Nonnen das machen. Und dann hat die Schwester Lorenzia da erstmals immer Auskunft gegeben am Gartentor. Irgendwann hat sie diese Notizen aufgeschrieben und vervielfältigt. Dann wurden aus diesen Vervielfältigungsnotizen kleine Rundbriefe, die schickte sie rum. Also nicht nur in Fulda, sondern in Deutschland, irgendwann auf alle 5 Kontinente. Und daraus dann wiederum ist irgendwann die Gartenzeitschrift Winke entstanden. Wink, das ist im Süddeutschen ein Tipp, ein Rat, ein Ratschlag sozusagen. Und das ist noch heute die älteste deutschsprachige Gartenzeitschrift für biologischen Gartenbau, 62 Jahre alt.
So, und jetzt wollten wir Kompost entnehmen. Und zwar kann man, ich schütte das gerade mal aus, das will ich jetzt nicht so dazwischen haben. Und zwar können wir erstmal so ein bisschen absieben, hier in die Schubkarre rein, damit wir einen Vorrat haben, wenn wir wieder Salat aussäen im Gewächshaus. Aber hier, wenn man hier durch, na, Paulile, wenn man hier so ein bisschen mit der Schaufel reingeht, dann sieht man schon, dass da, Pauli, willst du mit in Kompost? Ich müsste mir jetzt gerade mal meine Komposthandschuhe holen, wo ich das da so durchreibe. Wenn man hier so reingreift, merkt man, dass da schon noch einiges drin ist, aber das ist total angerottet schon und geht eigentlich ziemlich leicht durchzubrechen und so zu zerkleinern. Und das verrottet auf dem Land dann halt sehr schnell. Deshalb machen wir das auch manchmal so, dass wir das raus abgesiebte nur als Bodenbedeckung nehmen. Man sieht hier, ein paar kleine Eierschalen sind noch drin, Pfirsichkerne oder Pflaumenkerne. Und also das hier, das machen wir jetzt einfach auf den nächsten, der als nächster Kompost dann rausgenommen wird.
Der letzte Brief von Miss Bruce.
Ja, wenn wir darüber noch ein bisschen sprechen.
Ja, einfach mal vorlesen.
Von wann ist der?
Der ist einer der letzten Briefe. May Bruce stirbt im November 1964 im Alter von 85 Jahren in ihrem Haus Hill House in Sapperton.
Ja, und man erkennt ja auch am Brief, es war schon diese Leicht.
Ins Englische. Ich schaue Ihnen jetzt noch mal gerade Englisch an. Das fände ich jetzt auch noch mal ganz schön, was da.
Aber hatten wir den in Englisch abgedruckt?
Ja, natürlich. Oh. My dear Dame Lorenzia. Und jetzt schaue ich noch mal an. Dame Laurentia richtet sie am 7. Juni 1959 einen ihrer vermutlich letzten und bereits mit sehr zittriger Hand geschriebenen Briefe, der die Liebenswürdigkeit und Bescheidenheit dieser Bodenpionierin aufs Feinste zum Ausdruck bringt. Hill House, Sapperton, Surcester, June 7th. 59. My dear Dame Laurentia, I think your letter was the nicest I have ever had. Thank you so much for your good wishes and your love.
It is meine so liebe Schwester Laurentia, ich glaube, Ihr Brief war der schönste, den ich je bekommen habe. Ich danke Ihnen so sehr für Ihre guten Wünsche und Ihre Liebe. Es ist so inspirierend zu erkennen, dass die Welt außerhalb der eigenen persönlichen Umgebung, die Hauptarbeit und Mühe des eigenen Lebens, die Hauptfreude der eigenen Aktivitäten zu schätzen weiß. Alle Bodenliebhaber verbindet ein Band des Denkens und Fühlens, wie wir wissen. Aber es ist eine große Freude, darauf aufmerksam gemacht zu werden, wie Sie es in Ihrem Brief getan haben. Ich erhalte zahlreiche Nachfragen aus Deutschland und ich rate allen, sich von Fulda zu versorgen. Ich übersende Ihnen all meine guten Wünsche, all meine Dankbarkeit für die Liebe und Sorgfalt, die Sie in Ihre Worte gelegt haben. Es ist schön, solche Partnerinnen zu haben, mit solchem Verständnis.
It is lovely to have such partners with such understanding. With many thanks and my love and best wishes, yours affectionately, May Emily Bruce.
Wenn ein Kloster Selbstversorger ist und sich eingemauert hat und arbeitet und betet, dann braucht es ja niemanden. Man ist in der Abtei, es gibt diese gregorianischen Gesänge und man betet dann zusammen mit den Menschen eines Ortes, aber also so sieht es von außen aus. Und dann bin ich in dieses Kloster aber reingegangen und dann habe ich gesehen, es ist mitnichten so. Also der Austausch mit den Menschen ist immens. Und Schwester Laurentia ist dafür ein wirkliches Paradebeispiel. Sie hat, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, allein ich habe diese Briefe in der Hand gehabt, Tausende von Briefen geschrieben. Und sie hat wirklich sich mit den Menschen über Gott und die Welt unterhalten. Über das Alter, über Gymnastik, über die Eierfisch-fleischfreie Diät, über Kinder, über das Sterben, über einfach alles. Also sie war für jedes Thema offen und sie hatte, trug das Herz irgendwie auf der Zunge und auch auf dem Stift. Und die Laurentia hatte also Briefe mit der ganzen Welt, auf allen 5 Kontinenten, Australien, Israel. Sie hatte mit Adeligen Kontakt, die ihren Rat gesucht haben, mit sogenannten einfachen Bürgern, mit Gärtnern auf verschiedenen Niveaus sozusagen. Jeder konnte sich an sie wenden und jeder konnte sich sicher sein, dass er eine Antwort bekam. Und sie hatte auch langjährige Brieffreundschaften, also Menschen, die sie dann nicht nur einmal schrieb, sondern mehrmals. Und die muss jeden Abend stundenlang, nächtelang geschrieben, geschrieben, geschrieben haben. Und das war auch etwas, was mir in dem Kloster sehr gut gefiel. Das Gärtnern und das Dichten oder das Schreiben ist, ich konnte manchmal bei den Nonnen, die gegärtnert haben, gar nicht richtig unterscheiden zwischen, sind das jetzt Gärtnernde Dichterinnen oder dichtende Gärtnerinnen. Und du kannst dann natürlich, wenn du diese Briefe in der Hand hast, einfach überhaupt nicht davon lassen. Die waren so interessant erzählt und ich habe mich oft wirklich kaputt gelacht. Und ich habe es auch oft den anderen Nonnen vorgelesen, die haben sich auch kaputt gelacht. Und ja, auch diese Lebendigkeit, die sie mitgebracht hat, also in diese Kommunität, in dieses Kloster. Ja, das klingt jetzt ein bisschen kitschig und poetisch und so weiter, ist auch vielleicht ein total ästhetisch super fragwürdiger Satz, aber ich würde schon sagen, sie hat dieses Kloster zum Leben und zum Blühen gebracht. In einem tatsächlichen, also nicht nur im übertragenen, sondern tatsächlichen Wortsinn. Ja, Abschied nehmen ist im Kloster auch tatsächlich, hat jetzt mit dem Garten nichts zu tun, aber ein ganz großes Thema. Man spürt, dass man stirbt und verabschiedet sich. Schwester Laurentia ist auch nochmal durchs Kloster gegangen und hat sich wirklich von Raum zu Raum und hat gewunken und gesagt, tschüss und wir sehen uns im Himmel. Und ist dann kurz danach wirklich wenig später gestorben. Ganz berührend, ganz bewegend. Und ja, man hat natürlich in dem Kloster, im Katholizismus ohnehin ein komplett anderes Verhältnis zu Leben, Sterben. Insofern finde ich auch, dass das Gärtnern so passt ins Kloster, weil es handelt ja eigentlich alles davon, wie bringst du etwas zum Blühen, wie bringst du etwas zum Leben und dich auch als Teil einer Welt zu verstehen, in der du nicht die Schöpfung, also die Krone der Schöpfung bist, sondern ein Teil in diesem, von den Elementen Wasser, Luft, Erde, Berge, Tiere, Pflanzen und dann der Mensch.
Abtei Fulda, Schwester Christa, guten Tag. Ja. Ja, das ist richtig, da sind Sie hier an der richtigen Adresse. Mhm. Ja.
Also, apropos Kompost und Pflanzengesundheit. Nicht alle Pflanzen können Kompost leiden. So ist es zum Beispiel mit Zwiebelgewächsen, die reagieren tendenziell negativ. Die werden gerne auf mineralischen Böden angebaut. Und auch Bohnen zum Beispiel kann man mit zu viel Kompost durchaus ärgern. Und ich habe halt eine extensive Kompostwirtschaft in meinem Garten und ärgere mich regelmäßig, dass meine Zwiebeln, der Knoblauch oder auch der Lauch tendenziell ein Problem haben. Die gammeln vor sich hin. Da sind zu viele Pilze zugange, die dort nicht hingehören.
Sternhustau. Der kommt normalerweise aber erst im August richtig an die Pflanzen, an die Blätter. Das könnte sein, dass das noch alte Blätter vom letzten Jahr sind. Genau, die müssten Sie auf jeden Fall alle abmachen und auch nicht unten drunter liegen lassen, weil der Pilz da drin überwintert und dann im August hat er neue Sporen gebildet und infiziert dann neu.
Und dann habe ich mal mein Wissen, das ich ja so gerne unterrichte, auch mal gedacht, jetzt wende ich das mal in meinem eigenen Garten an. Und ich weiß, dass Holzkompost hat suppressive Wirkung. Das heißt, Holzkompost ist bekannt, dass er Krankheiten unterdrücken kann. Da habe ich gesagt, okay, hier ist mein Holzkompost. Das ist vom Holzhacken und Sägen. Da schmeißen wir immer das alte Holz und das gammelige Zeug aufeinander. Da habe ich einen Haufen, der liegt seit über 10 Jahren. Und wenn ich da unten reingehe, kann ich fantastischen Holzkompost rausholen. Und das habe ich dieses Jahr mal gemacht und habe beim Pflanzen vom Lauch, habe ich direkt in die Pflanzreihe, gerade das, was ich beschrieben habe, mal so Holzkompost gestreut. Und habe eine halbe Reihe ohne gelassen. Das Ergebnis war phänomenal.
Schafgarbe, die hilft gegen Pilze, ja. Die hat pilzhemmende Stoffe in sich. Ja, da könnten Sie einfach einen Tee aufbrühen. So ungefähr die Mengen, wie man auch den Tee trinkt. Und das muss abkühlen mit dem Teesatz drin. Also nicht vorher schon abgießen, sondern wirklich abkühlen lassen. Und dann können Sie damit sprühen, direkt sprühen. Und diesen Teesatz, den können Sie als Mulch um die Pflanzen rumlegen.
Es war wirklich innerhalb von 2 Monaten war der Lauch, der den Holzkompost bekommen hat, fast doppelt so groß. Und der andere Lauch hat es vor sich hingekräpelt. Dann kamen aber leider die Wühlmäuse und haben allen Lauch gefressen. Insofern war das Projekt dann leider anderweitig beendet, denn die Wühlmäuse mögen einfach gerne Lauch und da muss ich jetzt auch mir noch Dinge überlegen.
Genau, ja, alles, was so in der Küche und im Garten anfällt, das kann alles wiederverwendet werden in guten Kompost. Ja, das, da kriegt man mit der Zeit, kriegt man das aber raus. Und ja, und wenn man halt gutes Material hat, immer wieder frisches und trockenes und so mischt, dann ist das für den Kompost eigentlich gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen da guten Erfolg, wenn Sie das erste Mal ausprobieren. Jawohl, dann alles Gute Ihnen. Ja, bitteschön, wiederhören.
Ich habe ja viele, viele Jahre sehr eng mit Dr. Bruns zusammengearbeitet. Er ist Mitarbeiter im Fachgebiet ökologischer Land- und Pflanzenbau. Und Dr. Bruns war schon immer daran interessiert, wie kann ich den Kompost großtechnisch einsetzen. Und wir hatten zu Beginn der Nullerjahre, haben wir sehr intensiv zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Kompost und Kartoffeln. Und angefangen haben wir von Hand natürlich. Wir nehmen Kartoffeln und vor dem Kartoffellegen bringen wir Kompost in die Dämme ein. Also in den Boden und dann legen wir die Kartoffeln drauf und dann schütten wir das zu. Und dann vergleichen wir das mit da, wo wir keinen Kompost eingebracht haben. Und wir konnten zeigen, sehr gut, dass wir die Kartoffeln deutlich gesünder halten konnten. Und der große Vorteil ist, man braucht sehr wenig Kompost. Wir haben nämlich das Problem, in der ökologischen Landwirtschaft darf man, außer man hat den Kompost selber auf dem eigenen Land produziert, mit den Materialien vom eigenen Land, darf man maximal 5 Tonnen Trockenmasse pro Hektar und Jahr ausbringen. Und das heißt, auf den Quadratmeter umgerechnet, 0,5 Kilo pro Quadratmeter. Das ist ein bisschen wie mit einem Salzstreuer. Und wir haben ein Experiment laufen jetzt seit 13 Jahren, wo wir nur breitwürfig ausbringen, genau diese 5 Tonnen pro Hektar und Jahr, also manchmal 10 Tonnen, dann wieder ein Jahr nicht oder so. Und nur breitwürfig, weil wir keine Maschine dazu haben. Und vergleichen das mit Parzellen, in die wir nur Phosphor und Kali, die in der Form, die in der ökologischen Landwirtschaft zulässig ist, ausbringen. Und das machen wir jetzt seit 13 Jahren. Und wir sehen unglaublich tolle Effekte. Erstens sehen wir, der Boden hält das Wasser besser. Das heißt, wenn es trocken wird und heiß, wachsen die Pflanzen auf den Parzellen, die regelmäßig Kompost bekommen haben, besser und länger. Dann sehen wir, dass die Pflanzen insgesamt gesünder sind in diesen Parzellen. Also die Langzeiteffekte der Komposte sind gigantisch. Und das können viele Landwirte, die das auch machen, bestätigen. Kompost hat eine unglaubliche Wirkung. Und das ist sicherlich ein Grund, warum viele ernsthafte Landwirte, die biodynamisch arbeiten, erfolgreich sind, weil sie eben Kompostwirtschaft betreiben. Je unvorhersagbarer das Wetter wird, je öfters wir mit Trockenheit, Dürre oder mit Starkregen zu tun haben, desto mehr wird es sich auszahlen.
Ich schaue dich an. Möchtest du was sagen? Also ich meine, ich natürlich.
Naja, angesichts dessen, dass in der heutigen Zeit, auch Zeiten des Klimawandels, Böden durch Erosion sehr gefährdet sind, das zum einen. Zum anderen eben durch jahrzehntelange falsche Bewirtschaftung eben auf die Bodenfruchtbarkeit zurückgegangen ist, beziehungsweise immer noch gestört wird, unter anderem durch den Einsatz all dieser schweren, großen Maschinen auf den Böden, ist es total wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie eben die Bodenfruchtbarkeit und eben diese Vielzahl der Bodenlebewesen kultiviert werden können, weiter gepflegt werden können und wie wir auf die Art und Weise einfach unsere Nahrungsmittelproduktion sichern. Und so neu ist das Thema nicht, wenn man berücksichtigt, dass eben Raoul Froset in den 1920er Jahren das Edaphon veröffentlichte, wo er eben sehr deutlich und erstmalig eigentlich auf den Weg brachte, welche Vielzahl an Mikroorganismen, Kleinstlebewesen im Boden eigentlich dafür zuständig sind, dass wir Pflanzen anbauen können und erfolgreich eben Garten und Landbau betreiben können. Und jetzt aber eben auch angesichts der Technologien, dass man immer in kleinere Welten eindringen kann und die Mikroorganismen jetzt im Rahmen eben der Mikrobiologie ja immer deutlicher sichtbar gemacht werden können, bekommt es jetzt sozusagen eine neue Relevanz, obwohl eben Annie Francais-Harrat ja schon sehr früh, eigentlich 20er, 30er Jahre, unter dem Mikroskop sich das angesehen hat und mit ihren künstlerischen Qualitäten auch das Ganze eben gezeichnet und gemalt hat.
Die Aktualität dieser Texte auch, die ergibt sich doch auch daraus, dass diese Frauen frühzeitig erkennen, dass insgesamt was passiert, dessen Auswirkungen wir heute mit dem Begriff der Klimakatastrophe zum Beispiel benennen. Und da ist eben genau Annie Francais-Harrat so wichtig. Und nicht von ungefähr heißt ihr Buch Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not. Und heute stehen wir an dem Punkt, an dem Endpunkt. Und ich denke, es ist sehr wertvoll, sich deswegen auch mit dieser ursprünglichen Literatur zu befassen und die Warnrufe dieser Frauen ernst zu nehmen.
Ja, also ich kann nachher noch was zu Utopie sagen.
Ja, loslegen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ja, meine Utopie ist, wir gehen hin, wir hören auf mit den Kläranlagen, wie sie jetzt existieren, und gehen hin zu Pflanzenkläranlagen. Das sind dann letztendlich große Rieselfelder, wo Pflanzen wachsen, die alles, also mit Hilfe der Mikroorganismen, die das Material sehr schnell umsetzen, das dann in Pflanzen aufgenommen wird und in Biomasse umgesetzt wird. Dann hätten wir die Kreisläufe deutlich besser geschlossen. Und wir brauchen nachwachsende Rohstoffe und wir könnten es sinnvoll machen. Also das wäre ein massives Recycling, was aus meiner Sicht notwendig wäre. Aus meiner Sicht gehört es sich überhaupt nicht, dass Pflanzenreste verbrannt werden. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen, das geht gar nicht.
Seit wann fliegen Sie?
Unterschiedlich. Also jetzt neulich, als es mal so warm war vor Ostern, da sind sie also richtig toll geflogen. Jetzt, heute Morgen ein bisschen, gestern kaum. Aber man hört es schon, dass es...
Als die Frau Inetfeen da war und die Frau Schmidt,
ja,
da haben sie die Geschichte noch vom Birnbaum erzählt.
Das ist der Birnbaum, dieser da, der jetzt gerade so wunderschön in Blüte steht.
Und dann haben sie erzählt, die Lorenzia hat da halt mal... Läuse.
Ach, das war, ja, das weiß ich. Da war ich gerade eingetreten kurz. Und dann hat sie mir gesagt, man braucht bei dem Birnbaum gar nichts zu machen, einfach abwarten. Und ein guter Baum, der muss sich selber helfen. Und es war dann auch so. Nach ein paar Tagen waren die Läuse dann verschwunden.
Und wie macht der Baum das?
Ja, durch seine Abwehrkräfte, aber vielleicht auch durch die vielen Vögel, die wir haben, die gehen ja an die Läuse dran. Marienkäfer, Florfliegen. Und ein paar Läuse schaden ja auch nichts.
Gartenglück durch Schnellkompost. Das blühende Leben der Schwester Laurentia. Feature von Volker Zander. Mit Schwester Christa Weinrich, Gärtnerin in der Abtei Fulda, der Schriftstellerin Meli Kiak, den Agrarsoziologinnen Heide Inhetwien und Mathilde Schmidt sowie der Professorin für ökologische Agrarwissenschaften Maria Fink in Witzenhausen. Sprecherin Christiane Rosbach. Live-Trautonium Volker Zander. Ton und Technik Christian Eickhoff und Claudia Peike. Redaktion Michael Lissek. Südwestrundfunk 2024.
Und noch eine kleine Werbung hintendran. Jetzt ebenfalls online. Arthaus Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. Intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthaus Doku, der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.